Guten Morgen. Bisschen weniger heute, aber ist nicht schlimm. Gottes Wort hat immer noch sehr viel Kraft. Hoffentlich sind alle anderen dann einfach zugeschaltet per Livestream. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe aus dem Markus-Evangelium. Arthur hat letzte Woche für uns angefangen und hat ein bisschen erklärt, wie es läuft in dem Markus-Evangelium, dass es voll Action ist. Es ist nicht so viel im Detail, es ist einfach von Punkt zu Punkt zu Punkt knackig wie ein Actionfilm. Und heute wollen wir weiterschauen. Heute, wir haben gerade unseren Bibeltext gehört. Das ist Markus Kapitel 1. Ab Vers 9. Wir haben davor gehört von Johannes der Täufer und seinem Dienst in die Wüste, dass seine Taufe war ein Zeichen der Buße, dass man seine Sünde erkennt. Und wir haben gehört, wir fangen jetzt nicht in Jerusalem oder in irgendwelchen heiligen Ort an. Nein, wir fangen in die Wüste an. Und jetzt kommen wir zu Jesus' Taufe und seiner Versuchung. Das sind zwei Abschnitte, wir werden die auch dementsprechend durchgehen. Diese Geschichte findet man nicht nur in Markus, es ist auch in Matthäus, in Lukas und in Johannes zu finden. Wie gesagt, manchmal ein bisschen mehr Detail als hier in Markus, aber es ist eine Geschichte, die in jedem Evangelium zu finden ist. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr, sehr wichtige Geschichte ist. Für uns heute immer noch. Wir lesen in Vers 9, und es begab sich zu der Zeit. Es begab sich zu der Zeit. Welche Zeit ist das? In Vers 1 lesen wir, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also es ist der Zeit von der Anfang des Evangeliums. Der Zeit von Johannes der Täufer, der schon vorhergesagt war aus dem Alten Testament. Und in diese Zeit, Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Jesus aus Nazareth ist erwähnt. Markus erzählt uns nicht die Geburtsgeschichte von Jesus, wie Lukas oder in Matthäus zu finden ist, aber er berichtet uns schon, dass Jesus aus Nazareth kam. Nazareth in Galiläa. Warum? Gute Frage. Wahrscheinlich haben die Leute damals auch gedacht, wieso Nazareth? Zu der Zeit haben die Juden auf das Messias erwartet und die haben erwartet, dass er in Pracht und in Macht kam. Und Nazareth war ein kleines Kaff in der Mitte von nirgendwo. Wir können da nachlesen in Johannes Kapitel 1. Philippus sagt zu Nathanael: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Nathanael antwortet: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt: Komm und sehe. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen zu Jesus kommen, seinen persönlich kennen. Wir können ihn heute leider nicht mehr sehen, aber wir können ihn besser kennenlernen durch sein Wort. Wie gesagt, wir haben zwei Abschnitte. Wir fangen jetzt mit der Geschichte von der Taufe von Jesus. Also was ist passiert? Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. An dieser Stelle muss ich immer einfach stehen bleiben und mich fragen, wie sieht das aus, wenn der Himmel zerrissen worden ist? Wie ist das passiert? Wie sieht das aus? Ich kann leider keine Antwort geben, aber vielleicht kann man gedanklich versuchen, ein Bild da zu schaffen, der Himmel wird aufgerissen, wird aufgetan. Und wieso ist das hier so bedeutend? Es wurde sogar in Jesaja prophezeit. In Jesaja, Kapitel 64 lesen wir: Ach, dass du die Himmel zerrisst und herabführst, dass die Berge erbebten von deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen, deinen Feind bekannt zu machen. Es würde schon damals, vor hunderten Jahren, angekündigt, ach, dass du die Himmel zerrissest, dass die Himmel aufgerissen wird und dass du herabführst. Ich finde es auch ein sehr schönes Bild hier in den Jordan, wird Jesus als Gottes Sohn bekannt gemacht. Der Himmel wird aufgerissen und Jesus hat einen Zugang zu dem Vater. Und später, als Jesus für uns starb, der Vorhang in den Tempel wurde zerrissen. Und dadurch hat jeder Zugang zu Gott. Also der Himmel ist zerrissen worden. Als nächstes lesen wir, dass der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Würde auch in den Abschnitt, wie ich gerade gelesen habe, aus Jesaja, dass du den Himmel zerrissest und herabführest. Also der Himmel ist aufgetan worden und der Geist wie eine Taube kam runter auf Jesus. So wie der Geist Gottes ganz am Anfang bei der Schöpfung über dem Wasser schwebte, kam er dieses Mal auch wieder übers Wasser. Und dann auf Jesus. Ich hoffe, dass wir das verstehen können, dass durch seine Taufe sind viele Prophezeiungen erfüllt worden. Später in Lukas Evangelium, also nach dieser Geschichte, als Jesus anfing in seinen irdischen Dienst, lesen wir in Lukas Kapitel 4, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und das könnte Jesus voll und ganz in Wahrheit sagen, weil in seiner Taufe ist der Geist auf ihn gekommen. Als nächstes kam eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wieder aus Jesaja Kapitel 42 diesmal. Jesaja Kapitel 42. Sehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Noch eine erfüllte Prophezeiung. Und auch durch diese Stimme, was man hört, ist die Dreieinigkeit vollständig. Vater, Sohn und Geist. Alle drei präsent und aktiv in diese Tat. Zu der Zeit von Johannes der Täufer in der Wüste an Jordan. Und man sieht hier diese wunderschöne Beziehung oder Austausch, als Gott der Vater vom Himmel her spricht. Gott, der Heiligen Geist, kommt auf Gott, der Sohn, runter. Die drei Personen der Dreieinigkeit, unser Gott. Und die verkünden hier, was? Jesus ist der Sohn Gottes. Der ist klar und deutlich durch den Alten Testament, durch den Propheten, was die vorausgesagt haben und hier in Erfüllung kommen, als Jesus sich taufen lässt. Ein Kommentator schreibt, zu keinem Propheten wurden jemals solche Worte gesprochen, wie zu Jesus bei seiner Taufe. Abraham war ein Freund Gottes, Mose ein Diener Gottes, Aaron ein Auserwählter Gottes, David ein Mann nach Gottes Herzen und Paulus ein Apostel des Evangeliums Gottes. Und hier hört Jesus die Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus ist der Sohn Gottes. Und wie schön ist diese Aussage, was Gott der Vater zu seinem Sohn spricht. Wenn mein Vater mir sowas sagen würde, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Was das in mir tun wird. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Diese Gefühle, die man bekommen wird. Jetzt stell dir vor, der Allmächtige, Allwissende, ewiger Schöpfer Gott sagt zu dir, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Was das mit einem tut. Wie erfüllt wäre Jesus in diesem Moment. Man kommt aber zu einer Frage in diesem Text. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Johannes der Täufer, das war, lesen wir in Vers 4, so war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Jesus hat keine Sünde. Also, warum hat Jesus sich taufen lassen? Man liest auch in den anderen Evangelium, dass Johannes erstmal Jesus nicht taufen wollte. Er hat gesagt, ich bin unwürdig, ich darf das nicht tun, du solltest mich taufen. Aber Jesus hat es getan. Die Taufe von Johannes war auch eine Taufe der Buße. Gleichzeitig war es ein Vergleich oder ein Weichermachen von den Traditionen aus dem Alten Testament. Eine zeremonielle Reinigung mit Wasser, also ein Zeichen der Buße und dadurch eine geistliche Reinigung, findet man im Alten Testament häufiger. Zum Beispiel wie Mose seinen Bruder Aaron und seinen Söhnen von Kopf bis Fuß mit Wasser gewaschen hat, um sie vorzubereiten für den Dienst als Priester in den Stiftshütte. Und hier wird Jesus von Johannes gewaschen, von Kopf bis Fuß, als ein Zeichen der Vorbereitung für seine Rolle als unsere Hohepriester. Jesus hat keine Sünde. Er brauchte kein Buße tun. Es war eine Taufe als Vorbereitung für seine Rolle als Hohepriester. Er stammte nicht aus dem Priestergeschlecht. Johannes aber schon. Johannes war aus dem priesterlichen Geschlecht. Sein Vater war Hohepriester. Jesus stammte aus dem königlichen Geschlecht, Judas. Johannes von dem Geschlecht Aarons. König und Priester zusammen. Jesus war zu dieser Zeit auch etwas 30 Jahre alt. Also wir wissen nicht ganz genau, aber ungefähr 30 Jahre alt. Und wenn man im Alten Testament liest, das ist das erforderliche Alter, wenn ein Priester seinen Dienst anfangen wollte. Wenn er vorgestellt wurde zum Ordination oder zur Einweihung als Priester, er müsste erst 30 Jahre sein. Und dann mit 30 kommt Jesus zu Johannes, Sohn des Hohepriesters, und lässt sich taufen. Er nimmt diesen Zeichen an und zeichnet sich aus als Priester Gottes. Der Heilige Geist, der dann als Taube vom Himmel herabkam, vielleicht kann man das vergleichen mit dem Salböl des allmächtigen Gottes. das über den neu geweihten Priester fließt. Und die Stimme Gottes, des Vaters, ist die Bestätigung der Autorität seines Sohnes für alle. Daher wurde das, was in Gehorsam gegenüber dem Gesetz im Rahmen von diesen Zeremonie durch die Gegenwart der Dreieinigkeit offenbart und bestätigt. Dieser Akt, diese Zeremonie erfüllt die im alten testamentlichen Priestertum angekündigten Zeichen. Deutsch ist eine schöne Sprache. Diese Zeremonie, diese Akt erfüllt die im alten testamentlichen Priestertum angekündigten Zeichen und Symbole und weist darauf hin, auf Jesus sein stellvertretendes Sühneopfer für die Sünde am Kreuz. Durch diese Taufe erklärt Jesus sich als Priester Gottes und sagt, ich bin bereit, ein Opfer zu bringen. Nicht nur für das Volk Gottes, aber für alle. Nicht nur für den Juden, aber für alle. G. Campbell Morgan, eine Theologe aus England, hat zu der Taufe von Jesus gesagt, auch seine Taufe war ein Taufe der Buße. Hört sich etwas falsch an, aber lass mich zu Ende lesen. Seine Taufe war eine Taufe der Buße. Auch seine Taufe war ein Taufe des Sündensbekenntnisses. In jener Stunde tat er Buße, er bekannte Sünden. Doch die Buße galt nicht ihm selbst. Die Sünden waren nicht sein eigenen. In jener Stunde identifizierte sich mit den Menschenmengen, die in Scharen herbeigeströmt waren, um sich taufen zu lassen, und stellte sich mit ihnen auf eine Stufe im Bewusstsein der Sünde. In der Buße dafür und im Bekenntnis dazu. In dieser Stunde der Taufe werden wir Zeugen des feierlichsten und wunderbarsten Anblicks des Dieners Gottes, der aus der Stille und Abgeschiedenheit von Nazareth gekommen war, um die Last der menschlichen Sünde auf sich zu nehmen, sie so zu betrachten, als wäre es seine eigene Sünde, und damit zu tun, worauf sich ein apostolischer Schriftsteller letztlich bezog, als er erklärte, er wurde zur Sünde gemacht. Diese Stelle finden wir im 2. Korintherbrief, wo es steht, denn er hat den, der von keinen Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Natürlich meint Campbell Morgan nicht, dass zu diesem Zeitpunkt, zu seiner Taufe, dass Jesus die ganze Sünde auf sich nahm. Wir wissen, das hat er am Kreuz getan. Aber durch seine Taufe hat Jesus uns gezeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Er hat die ganze Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt, dass er der Messias ist. Und er hat uns gezeigt, dass er bereit war, seine Rolle als hoher Priester zu übernehmen, ein Opfer zu bringen. Und er hat der Wille seines Vaters getan, in dem das Ganze Gott wohlgefallen hat. Jetzt würde man denken, okay, Jesus ist aufgetreten, hat sich taufen lassen, ich bin bereit, ich bin da, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Messias, ich bin als hoher Priester für euch da, ab ins Tempel, lasst uns das Ding machen. Nein, da hat Gott andere Pläne. Direkt nach diesem Tat, nach seiner Taufe, er wurde von den Geist in die Wüste getrieben. Von diesem schönen Punkt, diesem Anfang, der Zentrum von der Geschichte, von der Menschheit, wo Jesus sich erklärt als Sohn Gottes und sagte, ich bin da, wurde er weggeschickt. Warum? Musste Gott fragen. Aber was passiert ist, wissen wir. Er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Also er wurde in die Wüste geschickt, um versucht zu werden. Er hat sich gerade dargestellt ohne Sünde, als hoher Priester, als Gottes Sohn, als Messias. Beweise es. Und wie kann man das besser beweisen, als das wieder in Ordnung zu bringen, was wir Menschen in unserer ganzen Geschichte nicht geschaffen haben? Er war in die Wüste 40 Tage und wurde von den Satan versucht. In die ganze Bibel sehen wir immer wieder Gottes Volk versagt. Adam und Eva, die waren nicht in die Wüste. Die waren in einem sehr schönen Garten. Das Schönste, was es damals gab und was es hier auf dieser Erde gab. Paradies. Und die waren einmal haben die Satan sind mit Satan entgegengekommen. Einmal hat gereicht. Und die sind gefallen. Jesus 40 Tage lang in der Wüste. Und er hat es geschafft. Adam und Eva haben versagt. Dann hat Gott gesagt, irgendwann, bis es zu Noah kam, das ist zu viel. Wir machen ein kleines Reset. Alles weg, wir fangen von neu an. Noah und deine Familie, ich werde euch retten. Alle anderen, weg. Dann hat Gott Abraham ausgerufen und sagte, ich will aus dir ein Volk machen. Das Volk Israel. Auch das Volk Israel. Trotz das Gesetz, trotz die ganze Wunder, die erlebt haben durch Mose, haben die auch versagt. Und sind dann irgendwann auch in Exil geschickt worden. Wieder ein Reset. Wieder ein Neuanfang. Und was ist dieses Neuanfang? Jesus, seinen eigenen Sohn. Jesus kam, um das zu tun, was wir nicht tun konnten. Was wir nicht tun können. Auch heute. Wir können nicht ohne Sünde leben. Jesus hat es aber geschafft. Er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan. Und nach diesen 40 Tagen war er immer noch tadellos, sündlos, unser hoher Priester. Wir lesen in Römer Kapitel 5, etwas größerer Abschnitt, Vers 12 bis 19. Römer 5, Vers 12 bis 19, kannst du gerne aufschlagen. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche übertreten wie Adam, welche ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünde geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Ich weiß an dieser Stelle, dass Paulus sich oft wiederholt, aber es ist sehr wertvoll, jedes Mal, wenn du Zeit hast, nochmal da durchzugehen und jedes Einzelne nochmal nachlesen, wie oft er das erwähnt. Es ist nicht ohne Grund, uns zu zeigen, wir sind alle Sünde. Wir sind alle von Adam, die Nachkommen, Nachkommen Adams. Und deswegen stehen wir unter Sünde. Aber wenn durch einen Mann die Sünde in die Welt kam, dann durch den neuen Adam, den Neuanfang, den Reset, durch Jesus haben wir Leben. Warum? Weil Jesus hat sich taufen lassen, hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes und hat geschafft, ein Leben ohne Sünde zu leben. Arthur hat letzte Woche gesagt, wir wollen Jesus kennenlernen. Denn Jesus, den wir hier in das Markus-Evangelium von lesen. Und wir haben in diesem kleinen Abschnitt, wir können viel rausholen. Jesus aus Nazareth, der aus nirgendwo kam, zu der Zeit Johannes der Täufer lebte, der wahre Sohn Gottes, der verheißene Messias, das Vorbild in Gehorsam, der hohe Priester, der neue Adam, der Mensch ohne Sünde, unser Retter und König. Durch diesen 5 Versen lesen wir, wie Jesus seinen Dienst auf dieser Erde wahrgenommen hat, wie er bereit war, seine Rolle als Hohepriester zu übernehmen und zum Schluss das größte Opfer bringen für uns. Vielleicht fragt man sich, wieso die Versuchung direkt nach der Taufe, warum fängt das direkt danach an? Wie gesagt, ich habe eine Meinung dazu gesagt oder meine Meinung dazu gesagt, aber ich finde, der Schreiber des Hebräerbriefs fasst das ganz schön zusammen. Jesus hat sich als Priester Gottes dargestellt. Ich bin bereit, als Hohepriester das größte Opfer zu bringen. Und in Hebräer Kapitel 4 lesen wir, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was haben wir über Jesus gelernt? Der war der Sohn Gottes, unser Messias, unser Retter und König. Amen.